Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Mai 1991.
Morgen wird gestreikt. Nicht für irgendwelche Prozentforderungen, die dann doch niemand ernsthaft durchsetzen will, ebenso wenig für ein paar Pausenminuten mehr. Vielmehr von Zivildienstleistenden für die Abschaffung eben ihrer Zivi-Jobs. Vor einigen Wochen bereits waren 3000 Unterschriften beim Bundesamt für Zivildienst abgegeben worden, mit denen die Unterzeichnenden erklärt hatten, dass sie sich für eine Einplanung in militärische Strategien auch als Zivis nicht zur Verfügung stellen würden. Außerdem war auch da schon die Abschaffung jeglicher Militär- und Zwangsdienste gefordert worden, ganz im Gegensatz, wie es etwa diejenigen Militaristinnen tun, die unter dem Deckmantel eines sehr merkwürdigen Feminismus in die Militärmaschinerie einsteigen wollen. Morgen nun also von der Zentralstelle der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden in Frankfurt koordiniert die Untermauerung der genannten Forderungen in Gestalt verschiedener Demonstrationen. Zu den Forderungen Clemens Böhm von der Selbstorganisation der Zivis.
Langfristige Perspektive unserer Arbeit ist, bis zum Jahre 2000 den Zivildienst abzuschaffen, aus zwei wichtigen Gründen. Der erste Grund ist, der Zivildienst ist nach wie vor militärisch verplant. Zivildienstleistende müssen im Verteidigungs-, Spannungs- oder Bündnisfalle mit Einsatz in Kriegshilfsdiensten oder Kriegsdiensten, dann aber ohne Waffe, rechnen. Zum Zweiten ist der Zivildienst, so wie er angelegt ist, als Organisation und als Struktur so unsozial, dass wir es nicht länger verantworten können, die von uns zu betreuten Menschen mit minder qualifizierter Pflege und nicht betreuten Einsatzkräften weiter zu versorgen.
Insbesondere der erste Punkt, die Einplanung der Zivis in die Militärstrategien, steht im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Eine Verweigerung des Kriegsdienstes ist nämlich auch in der BRD nur als Dienst an der Waffe möglich. Für alles andere sind die Zivis jederzeit heranziehbar. Die Durchführungsverordnung zum § 79 des Zivildienstgesetzes regelt nämlich, dass alle Zivis bis zum Alter von 60 Jahren, wenn nötig, unbefristet einberufen werden können. Was ähnlich während des Golfkrieges in Frankfurt bereits anlief.
Hier hätten Zivildienstleistende beim Aufbau von Zelten helfen müssen, wenn sie eingesetzt verplant worden wären. In diesen Stellen Zivildienstleistende hat der Heiner Geißler, der frühere Minister für den Zivildienstbereich zuständig ist, mal so eine Idee gehabt, könnten auch beim Blindgänge entschärfen helfen oder atomare Gebiete entseuchen. Also zu allen Aufgaben, die im Krieg wichtig sind, können Zivildienstleistende herangezogen werden und sie müssen damit rechnen, dass das auch passiert.
Morgen nun also der internationale Tag der Kriegsdienstverweigerung. Aktionen werden stattfinden in der ganzen BRD, von Hamburg bis München, auch in den 5 neuen Bundesländern. Zum Beispiel in Ilmenau wird gestreikt werden. Dort haben bereits fast die Hälfte der Zivis ihren Ausstand angekündigt. Teilweise auch mit breiterer Unterstützung bis hin zum ÖTV. Die Unterstützung hier aus dem Dreieckland sieht zwar eher dürftig aus, dennoch, was im Einzelnen laufen wird, hier in der BRD, aber auch in anderen Ländern, wird es wahrscheinlich am Donnerstagsinfo nochmal zu hören geben.
Morgen Abend wird sie stattfinden, die Mitglieds- bzw. auch Hörerinnenversammlung des Freundeskreis Radio Dreieckland. Für die Diskussion dort wurden und werden von Seiten des Freundeskreisvorstands zwei Themen vorgeschlagen. Das eine Thema, jenseits von Gut und Böse, Gegenöffentlichkeit, Utopie und Praxis von Radio Dreieckland während des Golfkriegs, erhielt in den letzten Tagen neue Brisanz und Aktualität. Über den berechtigten oder unberechtigten Vorwurf an Radio Dreieckland, mitunter blind zu sein gegenüber antisemitischen Äußerungen, wird diskutiert bzw. gestritten werden. Das zweite Thema, die aktuelle medienpolitische Entwicklung und mögliche Aktionen gegen die Novellierung des Landesmediengesetzes durch die CDU-Landesregierung, wird momentan von Hörer und Hörerinnen, Kritiker und Kritikerinnen und Freunden und Freundinnen des Radios nicht so breit diskutiert. Leider. Denn was in der Medienpolitik bevorsteht, läuft auf die Perfektionierung der Medienkonzentration im Rundfunksektor hinaus und damit verbunden auf die Liquidation jeglicher nicht kommerzieller Radioprojekte. Um was es geht, dazu im Folgenden einige fachfrauische Originalausführungen von Roswitha Ellis, Werbeakquisitatorin eines privatkommerziellen Senders in Kempten, aufgezeichnet vor 2 Wochen anlässlich eines Kongresses in Stuttgart zur Frage, wie lassen sich die Werbegewinnquoten privatkommerzieller Rundfunkbetreiber steigern? Optimale Anpassung an die Wünsche der Werbetreibenden, das empfiehlt Frau Ellis ihren Rundfunkkollegen und Kolleginnen in Baden-Württemberg.
Hier gerade für den Rundfunk durch eine kreative Zusammenarbeit mit dem Kunden absolute Chancen in der Aktivierung des Marktes. Spielen Sie Ihre kreativen Trümpfe aus und Sie werden feststellen, Sie befinden sich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Ausspielen der kreativen kommerziellen Möglichkeiten, zum Beispiel so.
Nehmen wir als Beispiel einen Büromarkt. Die Zielgruppe hier ist der Unternehmer. Wir entwickelten eine Aktion, die seit gestern bei uns auf Radio Session läuft, und zwar unter dem Motto Lieber Chef.
Und zur weiteren Illustration der Werbespot, wie er in Kempten zurzeit nicht nur einmal täglich zu vernehmen ist. Lieber Chef.
Diesem Motto sucht FEHA Bürotechnik die nettesten Chefs im Allgäu.
Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Chef schon lange mal ein Lob verdient hat, dann gibt FEHA Bürotechnik Ihnen jetzt die Möglichkeit dazu, ihm das übers Radio zu sagen.
Wie das geht? Ganz einfach. Sie rufen unseren Anrufbeantworter unter der Nummer Kempten 14051 an und sprechen auf Band, was Sie Ihrem Chef schon lange mal sagen wollten.
Im Monat Mai hören Sie dann jeweils von Montag bis Freitag zwischen 9 und 9.30 Uhr hier bei RSA die nettesten Lobeshymnen auf die nettesten Chefs im Allgäu.
Hier nochmal unsere Rufnummer Kempten 14051.
Lieber Chef.
Präsentiert von FEHA Bürotechnik in Kempten.
Diese Werbeform haben wir dem Kunden als Aktion neben seiner Standardsportschaltung vorgeschlagen. Eines von vielen Beispielen, wie wir die Zusammenarbeit mit unserem Kunden immer wieder durch Kreativität festigen und ihm zeigen, dass wir nicht nur am schnellen Werbevertrag, sondern an einer für beide Teile nutzvollen und langfristigen Zusammenarbeit interessiert sind.
Für beide Seiten nutzvolle und langfristige Zusammenarbeit. Profit in der einen wie der anderen Branche und Beschäftigte, die ihren Chef möglichst öffentlich lieb finden sollen, für welchen Personalchef sind das nicht die optimalen Voraussetzungen? Soweit eine kleine Postprobe zur medienpolitischen Zielvorgabe aus den Häusern Burda, Springer, Radiotelevision Luxemburg, Südschwäbische Zeitungsverleger und wie sie alle heißen. Wem die Kostprobe ein leichtes Gefühl der Übelkeit verursacht, die und den möchten wir sehr herzlich zur Mitglieds- und Hörerinnenversammlung einladen, um gegen diese Übelkeit was zu tun. Und hier nochmal der Termin, morgen am Mittwoch, den 15. Mai um 19.30 Uhr in der Gaststätte Waldsee, Waldseestraße 84 in Freiburg, die Mitglieds- und Hörer- und Hörerinnenversammlung des Freundeskreises Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Mai 1991.
Zoff im Elsass. Schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten, es geht um die Ansiedlung unliebsamer Industrieanlagen. Oder im Gegenzug um die Erhaltung der restlichen verbliebenen Auenwälder. Genau die säumten früher nämlich das Rheinufer, rechts und links auf einer Breite von 10 bis 15 Kilometern. Geblieben sind im Elsass nur noch ganze 6000 Hektar und auch die in kleine Parzellen zerstückelt, sodass ihr ökologischer Wert stark reduziert ist. Das einzige größere zusammenhängende Areal befindet sich bei Markolsheim, etwa auf der Höhe des nördlichen Kaiserstuhls. Dort sind auch noch seltene Tierarten, wie etwa der Biber, zu finden. Als nun dort von Industrieansiedlung gemunkelt, später dann offen diskutiert wurde, traten Umweltgruppen von beiden Rheinseiten auf den Plan. Ihr Ziel war es, die Vernichtung von weiteren 50 Hektar Auenwald zugunsten der Ansiedlung der Zitronensäurefirma Jungbunzlauer zu verhindern. Gestritten wurde heftig, Gutachten hin und her zitiert und zum Schluss auch mal Demonstranten gekauft. Am Ende dann ein, mit Zähneknirschen, akzeptierter Kompromiss. Jungbunzlauer darf bauen, allerdings nur auf einer Fläche von 20 statt 50 Hektar. Außerdem muss genau diese Fläche an anderer Stelle wieder aufgeforstet werden. Außerdem, und das war das Kernstück des Kompromisses, ist mit diesem Bauvorhaben das Ende der Fahnenstange erreicht. Weitere Abholzungen haben für dahin zu unterbleiben. Ein Kompromiss, dem insbesondere die badischen Umweltgruppen nur zähneknirschend zustimmen konnten, ist dann aber doch Taten, um eine Spaltung der Initiativen zu verhindern. Nun scheint allerdings auch dieser Kompromiss nichts mehr wert zu sein. Gebaut wird nämlich allenthalben, die mittlerweile gerodeten 20 Hektar für Jungbunzlauers Zitronensäurefabrik waren wohl doch nicht die letzten. So zumindest die Schilderung von Axel Mayer von den badisch-elsässischen Bürgerinitiativen. Er berichtet von jeder Menge Baustellen im Elsass.
Da gibt es aktuell Autobahnprojekte bei Straßburg und was passiert? 10 Hektar Rheinauerwald wird zerstört. Dann die Erweiterung der Firma Roquette stellt eine Bedrohung für einen einmaligen Rheinarm bei Beinheim dar, ein Gelände von einmaligem botanischem Wert. Weiter, die staatlichen Planungen eines Dammes an der Sauermündung gefährden Naturgebiete. Und weiter, in Markolzheim, Rhinow-Daubensand und Erstein kam es in diesem Frühjahr zu ungerechtfertigten Abholzungen von über 20 Hektar Rheinauerwald. Das heißt, allein in dem Frühjahr haben sie schon 20 Hektar Rheinauerwald abgeholzt, obwohl sie das nicht machen dürfte nach dem Vertrag.
Die Auseinandersetzungen scheinen nun also weiterzugehen. Während die Umweltschützer und Schützerinnen vermuten, dass auf höchster Ebene der Bau der Zitronensäurefabrik gefördert wird, Herr Jungbunzlauer hat als Mitglied des österreichischen Geldadels traditionell enge Kontakte zur österreichischen Sozialdemokratie, deren Kontakte zu Frankreichs Sozialisten reichen dann wiederum, um Präsident Mitterrand sich in die Auseinandersetzung einschalten zu lassen. Während also im offiziellen Frankreich die Sache zur Chefsache wurde, planen die Umweltgruppen nun erneuten Widerstand.
Im Elsass gab es schon mal eine kleine, Blockade der Baufahrzeuge auf diesem Markolzheimer Gelände. Und die AFRPN, die Alsace Natur, die habe jetzt einen Brief geschrieben an die Firma Jungbunzlauer. Ich zitiere gerade mal aus diesem Brief. Unter diesen Bedingungen möchten wir Ihnen klarlegen, also Ihnen, der Firma Jungbunzlauer, dass wir uns gezwungen fühlen, falls keine unmittelbaren und ernsthaften Besserungen eintreten sollten, hinsichtlich der vom Staat gemachten Versprechen, der Kompromiss von Markolzheim als abgebrochen zu betrachten. Was dazu führen könnte, dass Widerstandsaktionen gegen ihre Niederlassung in Markolzheim erfolgen. Das Auszug aus dem Brief von Moritz Winz an die Firma Jungbunzlauer, das heißt, die elsässischen Naturschützer drohen konkrete Aktionen gegen die Firma Jungbunzlauer an.
Um über Aktionen von hiesiger rechtsrheinischer Seite zu beraten, unter anderem deswegen werden sich hiesige Umweltschützer und Schützerinnen am 13. Juni treffen. Wir werden noch Konkreteres bekannt geben. Anlass zu nörgeln gibt's jedenfalls leider genug. Ganz gleich, ob es um die Flachglasfabrik mit ihren veralteten Abgastechniken geht, die Alu-Recycling-Firma in Neuf-Brisach mit ihrem Dioxinausstoß, der rührt übrigens von der Farbbeschichtung zum Beispiel von Joghurtdeckeln her, auch Recycling ist eben immer noch nicht die ideale Lösung. Ob sich's um Freisetzung gentechnisch manipulierter Pflanzen, Basler Konzerne in der Nähe von Colmar dreht, übrigens dort, weil in der Schweiz der Widerstand zu groß war, oder ob es um Widerstand gegen die kürzlich erst stationierten Neutronenwaffen bei Hagenau und Belfort geht. Widerstand scheint allemal nötig und wichtig.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Mai 1991.
Die griechische Vorsilbe eu bedeutet eigentlich gut, verheißt aber nicht unbedingt Gutes. Euphemie etwa ist mit Schönfärberei zu übersetzen, also durchaus nicht was Gutes, sondern was nur gut scheint. Euthanasie heißt so viel wie ungefähr schön sterben und stellt vielleicht damit genauso eine verbale Schönfärberei dar. Euthanasie ist wieder ein gesellschaftsfähiges Thema geworden. Es geht dabei um Vernichtung von wie immer als unwert empfundenem Leben. Der Ausgangspunkt ist aber erstmal ganz human. Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben, Adrott, erklärte in seinem Buch von 1990 etwa Euthanasie als Stärkung des Selbstbestimmungsrechts des Menschen in seiner letzten Lebensphase. Zuerst geht es also immer nur um Sterbehilfe für unheilbar Kranke, die dies selber wünschen. Aber dabei bleibt die Diskussion dann auch nicht stehen. Helga Kruse etwa führte letztes Jahr im Deutschen Ärzteblatt dann auch aus, wie sie weiterzugehen hat. In der freiwilligen Entscheidung von Todkranken liegt ja schon der moralische Grundstein, auf dem die Unterscheidung zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben gebaut werden könnte. Natürlich könne dies nicht aufgrund rassistischer und eugenischer Ideologien wie im Nationalsozialismus entschieden werden, sondern nur von der Innenperspektive der Patienten her. Aber manche Patienten haben diese Innenperspektive einfach nicht mehr, etwa wenn sie ohne Hirn zur Welt gekommen sind. Für sie könnte das Leben gar keinen subjektiven Wert haben, so Frau Kruse. Wie human etwa die Naturvölker diesem Umstand gerecht würden, zeigten das Beispiel der Nuhr. Sie bezeichnen ihre schwer geschädigten Kinder einfach als falsch geborene Nilpferde und bringen sie folglich an den Fluss, um natürlich dort als Nilpferd zu sterben. Der Artikel von Helga Kruse, abgedruckt letztes Jahr im Deutschen Ärzteblatt, bricht an dieser Stelle ab. Konsequenzen werden nicht weiter ausgeführt. Ihr Chef, der australische Moralphilosoph Peter Singer, geht da doch konsequent weiter. Wenn der Tod eines geschädigten Säuglings zur Geburt eines Kindes mit besseren Aussichten führen würde, würde sich die Gesamtsumme an Glück dadurch mehren. Moralische Bedenken hat der Tierfreund Singer da nicht. Weisen doch Schweine und Hunde, so Singer, etwa mehr Selbstbewusstsein und auch größeren Verstand auf als schwerstbehinderte Menschen. Die Tötung eines solchen Kindes sei nicht gleichbedeutend mit der Tötung einer Person, sondern oft überhaupt kein Unrecht. Soweit Peter Singer, der auch immer wieder in der Bundesrepublik zur Diskussion geladen wird. Unter anderem 1989 von der Bundesvereinigung Lebenshilfe und auch vom Fachbereich Sondererziehung und Rehabilitation an der Uni Dortmund. Heute bei uns hier im Studio eingeladen jemand von einer etwas anderen Seite, Udo Zirk. Er kommt aus der Behindertenbewegung, hat mehrere Bücher zum Thema veröffentlicht und schreibt auch in Konkret- und Fachzeitschriften dazu. Udo, du wirst heute Abend zur aktuellen Euthanasie-Debatte und ihrer Geschichte sprechen. Vielleicht eine etwas indiskrete Frage ganz am Anfang, weil diese gute Frau Kruse auch immer nach von subjektivem Lebensgefühl und lebenswertem Leben gesprochen hat. Wie subjektiv empfindest du denn dein Lebensgefühl im Moment?
Ja, ich finde, dass mein Lebensgefühl ziemlich gut ist. Nur das Problem ist, dass die Mehrheit der Leute das gar nicht glaubt. Und das Problem ist, dass auch wenn man über die Aussage von der Frau Kruse zunächst lächelt oder schmunzelt, das Problem ist, dass die meisten Leute genauso denken. Also wenn wir sagen, das Lebensgefühl von behinderten Leuten kann eigentlich gar nicht so gut sein. Und das ist der Punkt, dass die Aussagen beispielsweise von der Kruse oder Singer in bestimmte Vorurteilsraster hineinfallen und dort eben auch einiges in Bewegung setzen.
In besondere Vorurteilsraste hineinfallen dürften gerade auch die Äußerungen von Peter Singer, der auch mit dieser Gleichstellung von Tieren bzw. sogar Höherstellung von Tieren über Körper- oder geistig behinderte Säuglinge durchaus in der geschichtlichen Tradition hier in Deutschland steht. Dazu wirst du dich heute Abend auch äußern.
Ja, ich denke, wenn man die Argumentationsweise von Peter Singer und seinen Euthanasie-Apostel in der Bundesrepublik, die ja vor allem in philosophischen Fachbereichen derzeit sitzen. Wenn man sich diese Argumentationsweise mal genau anguckt, dann wird man feststellen, dass zum Teil die Argumente wortwörtlich identisch sind mit den Aussagen, die beispielsweise die Freiburger Professoren Binning und Hoche 1920 formuliert haben, mit der Konsequenz, dass ihre Darstellung von bestimmten Lebensformen, die sie als unwert, als lebensunwert abqualifiziert haben, einer breiten Öffentlichkeit nahegebracht worden ist und ich meine, die Ergebnisse während des NS-Regimes ab 1939 sind ja bekannt.
Wie kommt es denn, dass jetzt, also zumindest hatte ich hatte hier einige Materialien zum Lesen, ich hatte den Eindruck, dass diese Diskussion, wie du auch sagst, die eigentlich in den 20er Jahren so intensiv angefangen hat, im Nationalsozialismus ihren Hochpunkt gefunden hat, dann danach auch nicht mehr so geführt wurde, sondern eigentlich erst in den letzten Jahren wieder massiv in die Öffentlichkeit. Peter Singer ist da jetzt ein Name, aber das ist sicher nicht der Schuldige dafür, dass diese Diskussion jetzt wieder so geführt wird. Wie kommt denn das?
Also die Diskussion um unser Leben, zumindest in den letzten zehn Jahren beobachtet hast, da ist es aber so, dass Peter Singer war irgendwie ein Highlight, ein Höhepunkt. Aber die Debatte lief seit 10 Jahren und es hat verschiedene Ebenen, glaube ich. Eine Ebene, gut, darauf kommt jetzt jeder, da ist auch was dran. Das sind natürlich ökonomische Überlegungen. Die Fragestellung, was kosten Schwerbehinderte, chronisch Kranke, alte Menschen im Pflegebereich, ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich ziemlich wesentlich finde, ist die Entwicklung, dass sich sowas wie ein Individualismus auf Kosten des Schwächeren mehr und mehr durchsetzt. Mhm. Und dieser Individualismus führt ähnlich wie in den USA oder Australien, wo diese Ideen ja auch herkommen, einfach zur Konsequenz, dass man sagt und behauptet, bestimmtes Leben bringt nichts mehr. Mhm. Und individuell wäre es da eigentlich angesagt, dass die Leute sich freiwillig, in Anführungszeichen, aus dieser Welt verabschieden. Und in dem Sinne, glaube ich, sind auch so Gesellschaften einzuordnen, wie die Deutsche Gesellschaft für humane Sterben, die ja auch sagt, selbstbestimmt und gar nicht mehr guckt, ist es eigentlich selbstbestimmt.
Was ich jetzt noch gelesen habe von Franz Christoph heißt er, ist mit einer der Gründer der Bundesdeutschen Krüppelbewegung. Ja. Der hat 89 im Spiegel geschrieben, das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt, dass da quasi mit ein projektiver Akt mit drin ist, nämlich in dem Maße, wie eigentlich alle Leute hier erkennen müssen, dass man unter diesen ökologischen Bedingungen gar nicht mehr gesund leben kann. Eigentlich jeder an jeder Stelle merkt, wie krank hier gelebt werden muss in dieser Gesellschaft, dass man dann auf die Leute, die augenscheinlich offensichtlich behindert sind, dann quasi versucht, diese ganze Krankheit abzuwälzen und in diese Richtung versucht, auch damit umzugehen, was man an sich selber gar nicht akzeptieren könnte. Denkst du, dass sowas tatsächlich eine Rolle spielt?
Na, ich denke, das, was die Ökologiebewegung bewirkt hat, in dem Sinne, dass sie sehr eindeutig und ausschließlich auf gesunde Menschen in einer gesunden Natur gesetzt hat. Das hat natürlich auch im Bewusstsein der Leute die Folge, dass Menschen wie wir, die in dieses Bild eben nicht reinpassen, eben auch rausfallen. Und ich denke, dass da schon dieser Gesundheitsbegriff eine Kehrseite hat, die bis heute viel zu wenig reflektiert ist.
Letzte Frage vielleicht. Du selber hast im konkret letzten Jahres auch eine Gefahr an der Art und Weise, wie du mit der Sache umgehst, durchaus gesehen. Du bist jetzt jemand, der Bücher schreibt, der Artikel veröffentlicht. Du hast auch gesagt, du hast schon bedeutend größere und bessere Studios gesehen als das von Radio Dreigland. Das ist aber auf jeden Fall auch eine individuelle Durchsetzung von dir, wie du auch mit dem Thema umgehst. Und im Grunde siehst du da auch eine Gefahr drin. Kannst du die kurz nochmal schildern?
Das ist das, was ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe, dass die sogenannte Cowboy-Mentalität, also der Stärkere siegt, ja, dass diese Cowboy-Mentalität sich durchsetzt und wir, die uns mehr oder weniger Erfolg gegen diese neue Ordnungstendenz wählen, wir beherrschen diese Kaba-Mentalität. Wir haben bestimmte Möglichkeiten und Fähigkeiten, uns durchzusetzen. Es hat die Gefahr, dass immer gesagt wird, ja, ihr als die Behinderten, die ihr seid, die sind überhaupt gar nicht gemeint. Mhm. Und ich denke, da ist das Besondere, dass wir aufpassen müssen und diesen Fehler nicht begehen und sagen, na Gott sei Dank, wir sind nicht gemeint, es sind ja nur andere gemeint. Mhm. Ich glaube, die Verantwortung müssen wir uns schon auch vor Augen halten, dass wir diese Hierarchie der Behinderten, die es ja auch gibt, nicht mittragen.
Ein Schritt, so Trennung auch zu überwinden, wird auch die Veranstaltung heute sein. Mit auftreten wird Marga Höfgen. Einige kennen sie ja auch vom Seniorenschutzbund Graue Bande. Es geht also nicht nur um euthanasieren Behinderten, sondern auch die Situation von alten Menschen hier in der Praxis. Die ganze Veranstaltung findet im KG1, im Kollegiengebäude 1, Raum 1009, das ist gegenüber vom Audi Max in der Universitätsstadt. 19.30 Uhr ist der Beginn, also in einer guten Stunde. Wie gesagt, Marga Höfgen vom Seniorenschutzbund Graue Bande und eben Udo Sierk, der aus Hamburg für diese Veranstaltung angereist ist und sich die Zeit genommen hat, hier noch schnell im Studio vorbeizukommen. Ich danke dir recht herzlich. Ja,
okay. Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Mai 1991.
So, jetzt haben wir ganz überraschenderweise noch einen Telefonanruf gekriegt. Hörst du mich? Hallo? Anrufer, Anruferin?
Na? Das ist ein Anruf, ja.
Ah ja, da bist du drauf, ja.
Und zwar habe ich noch in dem Zusammenhang mit dem Singer, den ihr jetzt auch mehrfach zitiert habt oder erwähnt habt, noch einen Hinweis, einen Veranstaltungshinweis. Und zwar läuft seit geraumer Zeit schon an der, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig sage, und zwar an der medizingeschichtlichen Institut von der Uni Freiburg. Das ist da in der Nähe von der Herderstraße da unten, Stefan-Meyer-Straße. Da läuft schon seit einiger Zeit von einem Professor Neumann initiiert eine Buchlesung, und zwar wird dort gelesen die praktische Ethik eben von diesem Peter Singer. Und der Herr Neumann als Initiator war auch verantwortlich für die Raumgewinnung oder für die Räumlichkeiten, hat zwar großherzig auch alle Betroffenen, Interessierten, also sprich behinderten Menschen, eingeladen, hat aber, ich weiß nicht, ob das unvorsichtig war, ob das gedankenlos war oder ob da was anderes dahinter war. Er hat auf jeden Fall diese Veranstaltung in den 5. oder glaube ich sogar 6. Stock in diesem Altbau verlegt. Also für Rollstuhlfahrende so gut wie nicht erreichbar. Ich habe trotzdem einmal diese Veranstaltung erreicht, mit Hilfe einiger kritischer Medizinstudenten. Und habe dann diesen Herrn Neumann gebeten, wenn er schon Betroffene einladen möchte und wenn er vor allen Dingen über diese Singerschen Thesen dieses Buch, ja, nach meines Erachtens praktisch liest wie ein Kochbuch, also ohne da mal nachzufragen, welches Gedankengut dahinter steckt und was vor allen Dingen in der Praxis damit passiert. Habe ihn also gebeten, wenn er das schon so machen will, dann doch zumindest in Räumlichkeiten, die auch für Rollstuhlfahrende erreichbar sind. Da hat er dann zwar gemeint, er hätte keine, da habe ich ihm welche angeboten. Und zwar wird jetzt diese Lesung am jetzigen Donnerstag, 16. Mai stattfinden in der Belchenstraße 2a. Das ist also total ebenerdig.
Also für alle, die daran interessiert sind, in der Belchenstraße 2a, jetzt 16 Uhr sagst du, am kommenden?
Am 16. Also jetzt am kommenden Donnerstag ab 20 Uhr. Und zwar geht es auch ein bisschen darum, jetzt nicht einfach wirklich nur diese Singerschen Thesen runterzulesen und zu analysieren wie ein Rezept, sondern mir geht es auch ein bisschen darum, wirklich diesen Herrn Neumann ja auch klar zu machen, was das eigentlich für Folgen hat, diese Singerschen Thesen, dass man die nicht einfach so losgelöst in den Raum stellen kann und runterlesen und analysieren kann, sondern dass man wirklich auch sehen muss, was mit solchen Thesen oder was mit so einer Definition von Ethik, wie sie eben dieser Peter Singer aufstellt, was damit einfach gerechtfertigt wird und in der Praxis auch umgesetzt wird. Und einfach diesem Herrn Neumann wirklich da mal ein bisschen Paroli bieten. Also das wäre so mein Anliegen, deswegen sage ich das gerne im Radio.
Okay, Gerd. Ich danke dir für den Anruf und ich hoffe, dass wir dann auch nach dieser Veranstaltung oder vielleicht kurz vor der Veranstaltung hier in Radio Dreieckland nochmal was drüber machen, spätestens nach der Veranstaltung vielleicht dann auch vielleicht von dir nochmal davon hören, wie die jetzt gelaufen ist. Herzlichen Dank für den Anruf.
Okay, tschüss.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Mai 1991.
Kurze Zeit ist in den letzten Wochen der Befreiungskampf der Menschen in der Westsahara gegen das Königreich Marokko wieder Thema für die Medien geworden, weil endlich das schon vor 23 Jahren von den Vereinten Nationen geforderte Referendum durchgeführt werden soll. Damit hätte die Bevölkerung die Möglichkeit zu wählen zwischen der Unabhängigkeit ihres Landes oder der Integration nach Marokko, das den nördlichen Teil und Teile der Küstenregion seit 1975 besetzt hält. Diese Bevölkerung lebt aber überwiegend als Flüchtlinge in Algerien, während die Besatzungsmacht Marokko inzwischen die Mehrheit der zurzeit in der Westsahara lebenden Menschen stellt. Zu diesem Problem sagte uns Bernd Eisenberg Dreihaupt von der Gesellschaft der Freunde des saharauischen Volkes in Hannover in einem Telefongespräch am vergangenen Dienstag.
Flüchtlinge in Algerien, in den Flüchtlingslagern, leben ca. 170.000 Sahrauis und in den von Marokko besetzten Gebieten leben schätzungsweise 55.000 bis 60.000 Sahrauis. Und eine ganze Anzahl damals auch geflohener Sahrauis leben auch inzwischen in Mauretanien und in Algerien umliegenden Ländern oder zum Teil auch eben als Arbeitsimmigranten in europäischen Ländern, sprich Spanien, Frankreich und im südlichen Europa.
Von diesen Leuten sind aber jetzt nur 70.000 wahlberechtigt und die meisten leben halt im Ausland, wie ich das verstanden habe. Wie kommen die zurück für dieses Referendum nach in die Westsahara, ins Westsahara-Gebiet?
Für die Rückführung wird der UNHCR, also der Hohe Flüchtlingskommissar der UNO, zuständig sein. Das ist im Referendumsplan vorgesehen. Es wird halt innerhalb dieses Referendumsplanes eine Phase geben, wo die Sahrauis, die abstimmungsberechtigt sind, durch eine Identifizierungskommission festgestellt werden und dann werden Listen erhoben und all diejenigen, die auf diesen Listen, in diesen Listen erfasst sind, werden für das Referendum in das Territorium gebracht von den UNO-Behörden und Bevollmächtigten.
Die Vorbereitungen sollen jetzt im Mai beginnen. Zuerst sollen die Personalien der 70.000 stimmberechtigten Sahrauis, so werden die Menschen aus der Westsahara genannt, festgestellt werden, die in der Volkszählung 1974, also noch unter spanischer Herrschaft, gezählt wurden. 1975 waren dann Marokkaner, die dem Aufruf von König Hassan gefolgt waren, kurz vor der Unabhängigkeit der spanischen Kolonie in sogenannten grünen Märschen in dieses Gebiet eingedrungen. Später folgte die Besetzung des Landes durch die Armeen Marokkos und Mauretaniens mit militärischer Unterstützung Spaniens. Die Besatzer verübten Massaker an der Bevölkerung. Viele Sahrauis flohen in die von der Befreiungsbewegung Frente Polisario kontrollierten Gebiete, also weg aus den größeren Städten und der Umgebung um die für die Besatzer so wichtigen Phosphatminen. Die Demokratische Arabische Republik Sahara wurde ausgerufen. Marokko reagierte mit Splitterbomben und Napalm gegen die Flüchtlingslager in der Wüste. Die Polisario evakuierte viele Menschen auf Lastwagen über die Grenze nach Algerien. Und da sind sie noch heute, trotz des Urteils des Internationalen Gerichtshofs, dass weder die Ansprüche Marokkos noch Mauretaniens auf das Gebiet der Westsahara begründet sind. Trotz der Anerkennung des Rechts der Sahrauis auf Selbstbestimmung und der Verurteilung der marokkanischen Besetzung durch die Organisation für Afrikanische Einheit und durch die Vereinten Nationen. Zu den Staaten, die Marokko mit Waffenlieferungen und Finanzhilfe dennoch unterstützten, gehören in erster Linie die USA, Frankreich und Belgien, unter anderem aber auch die UdSSR. Eben am Geld könnte jetzt auch diese erste Phase in der Vorbereitung des Referendums für das nächste Jahr scheitern. Wer nämlich wird den Rücktransport der Flüchtlinge aus den algerischen Lagern zur Abgabe ihrer Stimme bezahlen?
Das ist bislang noch der große Knackpunkt innerhalb der Referendumsplanung. Der entscheidende Punkt ist der, dass die Repatriierungskosten, die jetzt auf den Hohen Flüchtlingskommissar der UNO zufallen, ausgeklammert worden sind und quasi den Einzelstaaten, Mitgliedstaaten der UNO als freiwillige Zahlungen zugestellt worden sind. Die Einzelstaaten sollen ihren Beitrag bis zu einem bestimmten Termin auf ein Sonderkonto der UNO zur Repatriierung der Sahrawis zur Verfügung stellen.
Die nächste Frage muss schließlich unbeantwortet bleiben. Wird es wirklich im Herbst zu dem erhofften Waffenstillstand und zur vereinbarten Reduzierung der Truppen kommen, was die Voraussetzung wäre für eine halbwegs gerechte Durchführung des Referendums? Dieses Mal sind die Sahrawis der Erfüllung ihrer Forderungen nach einem Referendum bisher am nächsten gekommen. Allerdings blicken sie auf eine lange Liste von gescheiterten Verhandlungsversuchen mit diesem Ziel zurück. Gescheitert an der geballten Macht der marokkanischen Armee und Luftwaffe und den wirtschaftlichen Interessen am Phosphat, die dahinterstehen. Selbst die militärischen Erfolge der Polisario und der Waffenstillstand mit Mauretanien können keine Sicherheit garantieren gegen den Terror des marokkanischen Regimes. 170.000 marokkanische Soldaten in der Westsahara stehen etwa 7.000 Polisario-Guerillas gegenüber. Mohamed Lamine Ahmed, der Vorsitzende des Nationalrats der Republik Sahara und führendes Mitglied in der Polisario, fasste seine Einstellung zu dem Kompromiss, den dieses geplante Referendum über Unabhängigkeit oder Anschluss an Marokko darstellt, im Oktober 1989 in einem Interview mit Karl Rössel von der Zeitschrift Blätter des IC3W wie folgt zusammen. Die Gründe, uns darauf einzulassen, waren folgende. Wir sind ein kleines Volk und haben kein Interesse an einem Krieg. Je länger der Krieg dauert, umso mehr Menschen sterben, umso mehr Zerstörung bringt er für unser Land. Wir haben einem Referendum mit dieser Alternative zugestimmt, um zu verhindern, dass noch mehr Menschen sterben müssen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Mai 1991.
Gibt es einen Antisemitismus in Radio Dreieckland? Die Diskussion ist schon so weit fortgedrungen, dass es kaum mehr möglich ist, das Wesentliche an ihr kurz zusammenzufassen. Es geht, wie es bundesweit überhaupt gegangen ist, um die Berichterstattung und Diskussion zum Golfkrieg und spezieller zum Thema Kritik an Israel kontra reinem Antisemitismus. Es geht um einen Herrn Spehl hier konkret in Radio Dreieckland, der an mehreren Diskussionen zum Thema in RDL beteiligt war und dem offener Antisemitismus vorgeworfen wird. Es geht darum, dass Teile von Radio Dreieckland besinnungslos eine solche antisemitistische Position geteilt hätten, so der Vorwurf. Es geht darum, dass aus diesem Grund am Samstag eine Studiobesetzung stattfand und ein Zusammenschluss verschiedener Gruppen dabei eine ausführliche Stellungnahme zu dieser Diskussion abgegeben hat. Es geht darum, dass die angegriffene Golfkriegsredaktion am Sonntagabend mit einer Gegenstellungnahme auf RDL geantwortet hat. Und inzwischen liegen sowohl eine Dokumentation der Kritik an Radio Dreieckland wie auch ein Artikel in der Taz zu diesem Thema vor. Und da sind wir auch schon beim ersten Folgeproblem der Auseinandersetzung angelangt. Dass lange vorüberlegte, ausformulierte Texte, vorproduzierte Tonbänder, Live-Diskussionen im Studio und Ad-Hoc-Auseinandersetzungen über Sender über einen Leisten geschlagen werden. Entsprechend hoch gehen die Emotionen, entsprechend verfälschend wird gegenseitig manchmal zitiert, entsprechend idiotisch fallen die Schlagzeilen dieser Auseinandersetzung aus. Da das Thema mit zum Gegenstand der kommenden Mitgliederversammlung am kommenden Mittwoch gemacht werden soll, ja, von Seiten der Kritik sogar ein Antrag an die Versammlung vorliegt, wollen wir wenigstens in Ansätzen mit zwei Vertretern der verschiedenen Positionen hier und jetzt eine Kurzdiskussion führen. Vorab aber zwei Zitate, die trotz aller Kontroverse die gemeinsame Basis noch einmal klar machen sollten. Die Golfkriegsredaktion, der Antisemitismus vorgeworfen wird, erklärte am Sonntag in ihrer Stellungnahme, es ist notwendig, den historischen und aktuellen Antisemitismus als Bestandteil von Rassismus und anderem zu begreifen und zu bekämpfen. In der Dokumentation der Kritik an Radio Dreieckland und dieser Kritik wird ja besinnungsloses Unterstützen von Israel unter anderem vorgeworfen, heißt es, der Umkehrschluss, jeder Israel-Kritiker sei ein Antisemit, gilt deswegen noch lange nicht. Kritik an der israelischen Politik in Palästina ist notwendig. Ein weiterer Punkt, auf den wir uns auch einigen konnten vor der Diskussion, ist der, dass niemand der Anwesenden hier unterstellt wird, Antisemit zu sein, sondern dass bestimmte, auch linke, antizionistische Argumentationen Gefahr laufen könnten, antisemitisches Gedankengut zu übernehmen. Hier im Studio ist jetzt zum einen der Jonas, der öfter Sendungen innerhalb der an die Golfkriegsredaktion mitgemacht hat und auch an drei Diskussionen, an denen der Herr Spiel auch beteiligt war, da auch teilgenommen hat. Und auf der anderen Seite der Tommy, der an diesen Diskussionen auch teilgenommen hat, der sich, glaube ich, keiner politischen Gruppe hier in Freiburg zurechnet, oder? Weiß ich gar nicht, nee. Der aber in dieser Dokumentation, die diese Kritik an Radio Dreieckland herausgegeben hat, auch einen Beitrag zu Herrn Spehl geschrieben hat. Fangen wir doch kurz an, weil das sicher die extremste Position innerhalb dieser Auseinandersetzung ist, vielleicht aber deswegen nicht unbedingt die wichtigste, haken wir sie vielleicht am Anfang ab. Diese Position von Herrn Spehl, die Person von Herrn Spehl, ihr habt ja am Sonntag nochmal ausdrücklich auf den auch reagiert. Wie ist denn euer Stand, wenn du das irgendwie kurz zusammenfassen kannst? Wie seht ihr den Vorwurf des Antisemitismus an den Herrn Spehl?
Wir haben zu Herrn Spehl gesagt, dass es offensichtlich ist, dass er, wie er sich mit Israel und Palästina auseinandersetzt, offensichtlich durchgängig reaktionär ist, die Art und Weise, wie er da dran geht, wie er die Denkstrukturen, die er dort anwendet. Es gibt verschiedene Beispiele dafür, es gibt Beispiele, die wir dann mit Zitaten auch in der Stellungnahme gemacht haben. Es gibt Beispiele in der Wortwahl, vor allem zum Beispiel werden vor allem mit Zeichen und sumpfähnlichen oder sexuellen Metaphern politische und historische Entwicklungen bezeichnet oder beschrieben. Und es ist klar, dass solche Zuordnungen, auch sexistische Zuordnungen, Ausdruck von einem reaktionären Denken sind und das Spiel auch in seinem Text klar mit, für uns klar mit antisemitischen Klischees arbeitet und dass Äußerungen von ihm klar antisemitisch sind, in dem Text drin. Es gab in Bezug auf die Diskussion gab es noch Punkte, das sind solche Hämmer wie, oder solche Formen, das, was er in seinem Text macht, in diesem einen Text, der da erwähnt wurde, die Fortzeugung des Behemoth, was schon ein Titel eigentlich ein Stück weit für sich spricht. Auch in der Diskussion gab es Äußerungen von ihm, die sich, ja, die das nochmal bestätigen, so eine Denkstruktur von ihm, wie er eigentlich politisch denkt, indem er zum Beispiel gesagt hatte, in der BRD würde man, wie er seit 45 Jahren täglich oder fast täglich mit den Verbrechen des Nazifaschismus via Medien konfrontiert, was so eine Äußerung ist, einfach ja, nicht tragbar, ist falsch erstens und ist auch klar, wie man damit konfrontiert wird. Und es gab noch einen anderen Punkt oder mehrere Punkte. Einer davon war noch, dass er analog zur Initiative Sozialistisches Forum, die da drauf besteht, dass Israel durchaus falsche Freunde haben müsse, er dann auch drauf besteht oder gemeint hat, dann dürfe man bei der Kritik an Israel auch falsche Freunde haben. Das finde ich Also ist politisch überhaupt nicht tragbar, so eine Äußerung.
Tommy, du hast, sowohl das jetzt gerade gehört, was Jonas gesagt hat, du hast auch die Stellungnahme am Sonntagabend gehört. In dem Antrag von der Kritik an Radio Dreieckland gab es ja diese drei Punkte. Diese Redaktion sehe sich nicht in der Lage, Antisemitismus zu erkennen, würde jede Kritik daran als kleinbürgerliche Kritik zurückweisen und sei zu einer Distanzierung offenbar nicht imstande. Würdest du denn so jetzt, obwohl die Punkte nicht von dir formuliert waren, aber du dich eben mit der Sache Spehl auskennst und jetzt eben auch mit dieser Stellungnahme, willst du diese drei Punkte so noch aufrechterhalten?
Also, schwierig. Ein Stück weit hat es mich zum Beispiel geärgert, wie lange es gedauert hat, bis so eine doch eindeutige Stellungnahme gekommen ist. Nämlich eigentlich erst, nachdem die Studiobesetzung so also wirklich bekannt war, dass sie kommen wird. Es gab ja Vorstellungnahmen, die halt bei Weitem nicht so eindeutig waren und in denen ja eigentlich die Position von mir unter anderem stärker kritisiert wurde als die von Spehl. Und das hat mich eigentlich ziemlich geärgert. Also in der Stellungnahme vor 2 Wochen, da habt ihr eben gesagt, ja, ihr seid zwar mit dem Spiel nicht einverstanden, aber der war nun mal da und damit war die Sache mehr oder weniger erledigt. Und das ist das, was mich auch jetzt immer noch ärgert, auch in der Reaktion auf die Studiobesetzung, wie mit der Kritik am Radio umgegangen wird. Da ist man immer ganz schnell mit der Unterstellung zur Hand, dass es den Leuten, die jetzt den Antisemitismus-Vorwurf erheben oder so wie ich jetzt, ja, der ich das nicht tue, aber sag, ihr reagiert da komisch und ich finde nicht richtig darauf, dass da ganz schnell die Unterstellung kommt, da wäre eine andere Absicht dahinter, nämlich entweder für Israel zu sein oder gar die Palästinenser nicht sehen zu wollen.
Ja, aber ich habe ein bisschen die Schwierigkeit, weil jetzt packst du jetzt schon sehr viele Sachen wieder mit rein. Sag doch mal zu diesem Punkt jetzt erstmal, dass wir den unter Umständen wirklich abhaken können, diese Kritik an Spiel, egal zu welchem Zeitpunkt die jetzt gekommen ist. Wäre das so eine Kritik, die du nachvollziehen kannst, wo du sagst, auch das ist wäre auch die Kritik an Spiel, die ich im Wesentlichen hätte?
Ja, nur sage ich halt, damit ist es nicht getan, weil es ist relativ einfach, sich von Späl abzugrenzen und zu sagen, der Mann hat nichts mit uns zu tun, wir haben es jetzt erkannt. Ist natürlich notwendig, aber ich denke, also gerade also zumindest in dem einen Artikel in dieser Broschüre zur Studiobesetzung wird ja noch mehr gefordert.
Gut, aber
nur kurz wirklich mal, also das ist der Versuch, Jörg, von dir hier diese ganze Diskussion drumherum auszuklammern, der mag vielleicht eine hehre Vorstellung sein, aber er haut wirklich nicht hin, offensichtlich. Es gab eine kurze Stellungnahme da drin, wo dieser Spiel, wo auch klar für sich von diesem Spiel distanziert wurde, das wurde nicht genauer gemacht. Warum? Es ist in der Stellungnahme, die am Sonntagabend lief, ist es genauer gemacht, an verschiedenen Punkten festgemacht auch. Also was wir da drin finden, was antisemitische Klischees sind, wie Spiel da drin arbeitet, ist dort genauer gemacht worden. Ich finde auch, dass es kommt immer wieder rein, dass es eine Diskussion, also dass an dieser Diskussion verschiedene Punkte, also Tommy sagt, da werden Unterstellungen gemacht, dass es um eine Absicht gehe und das ist mir wirklich auch teilweise da drin nicht klar. Ich möchte mal eine Klarstellung da drin, was in diesem Reader zu dieser Studiobesetzung tauchen noch ganz andere Sachen auf.
Aber Kinder, also das Problem ist, das ist ein Riesengebiet. Diese Auseinandersetzung schwellt seit 88. Wenn wir sämtliche Unterstellungen, sämtliche Verfahrensfehler in diesen 3 Jahren, einschließlich dem, was in einer sehr hektischen letzten Woche passiert ist, hier aufbereiten wollten, dann bräuchten wir mindestens 12 Stunden. Jetzt ist auch, wenn ich das richtig verstanden habe, noch Jochen am Telefon, von dem ich mir auch nicht gerade unbedingt eine Beruhigung der Diskussion erhoffe. Ich möchte es wenigstens mal zur Geltung bringen, dafür bin ich hier Moderator, ich hätte gern, dass über das gesprochen wird, was ihr nach dieser Distanzierung als eure Position innerhalb dieser Auseinandersetzung BRD, Palästina und Israel noch gesagt hättet, dass man das daraufhin anguckt, ob da der Vorwurf des Antisemitismus so aufrechterhalten wird oder nicht. Aber gut, Jochen, du bist am Telefon und ich nehme auch an, ich höre zwar nichts, dass du da jetzt drauf bist.
Ja, ich hoffe doch auch.
Ja, ne? Gut, du bist also
da drauf. Ich möchte nur einen sachdienlichen Hinweis geben, gerade zu der Stellungnahme vom Sonntagabend. Ne?
Wunderbar.
Also diese Stellungnahme würde ich mal in allen Einzelpunkten für durch und durch verlogen halten und ein reines Lippenbekenntnis, einen taktischen Rückzug und möchte das nur an einem Beispiel belegen. Eine der wesentlichen Argumentationen am Sonntagabend war ja der Beweis oder der Nachweis, wie die Redaktion auf diese berühmte Fußnote von Spiel gekommen ist. Und da spielte das Nordirland-Info von 82 eine große Rolle. Ein Artikel von Mario Offenberg wurde genannt, der Spiel zitiert. Und ich habe bis nun, und da zeigt sich eben, dass Lügen ganz kurze Beine haben, diesen Artikel besorgt. Und ich finde in dem gleichen Heft folgendes Zitat, ich lese es nur mal kurz vor. Der Freiburger Historiker Spiel kann als der wohl beste und unbestechlichste Kenner und Kritiker des Zionismus in Westdeutschland bezeichnet werden, heißt es hier. Daraus folgt, ne, dass also die Beziehungen der Nahostredaktion zu Spiel längeren Datums sind, was auch daran zu beweisen ist, dass im gleichen Heft des Nordirland-Info 4 Seiten abgedruckt sind, wo Spiel sich mit einem Dieter E. Zimmer von der Süddeutschen Zeitung unterhält über Fragen des Zionismus. Ein Artikel, der unbedingt bekannt gewesen sein muss, da also auch man es nachweisen kann, dass passagenweise in der Erklärung von Sonntagabend aus Nordirland-Info zitiert worden ist. Das heißt also, seit 82 gilt in den Kreisen der entsprechenden Redaktionen Spiel als, nochmal Zitat, der wohl beste Kenner und unbestechlichste Kritiker des Zionismus in Westdeutschland. Und von daher kann man nur, das ist nur ein Punkt, wo ich noch andere nennen könnte, dass die Erklärung vom Sonntag einfach nur einen rein taktischen Stellenwert hat von Leuten, die sich auf einmal ertappt fühlen.
Aber gutwillig könnte man das doch auch als massiven Lernprozess bezeichnen.
Ich glaube nicht, dass hier ein Lernprozess vorliegt. Wenn ein Lernprozess vorläge, hätte man sich am Sonntagabend in Sachen Nordirland-Info was ein wesentlicher Teil war der Verteidigung oder der Erklärung, ne, hätte man sich, obwohl man das Wort Selbstkritik gebraucht hat, anders verhalten. Also wie gesagt, was ich nun eben zitiert habe, belegt das meines Erachtens eindeutig.
Ich kann dir ganz einfach ein paar Sachen dazu sagen. Das ist typisch, wie diese Auseinandersetzung läuft. Das ist wirklich typisch dafür.
Sag mal was zu dem besten Kenner des Zionismus.
Ich finde, das ist nicht, also der Spiel ist absolut jemand, der den Zionismus überhaupt nicht richtig darstellt, sondern der ihn sehr mystifiziert und damit eher für mich gesehen irgendwie es in sehr kontraproduktive Art macht mit seinen Texten. Noch dazu, dass es solche Äußerungen, dass ich, wie gesagt, den Umgang von ihm insgesamt nicht tragbar finde, auch unter Hinsicht auf Antisemitismus, aber auch bezüglich dessen, wie er Zionismus behandelt, wie er versucht, es zu beschreiben.
Der Punkt ist, warte mal,
du hast jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie lange geredet, jetzt darf ich vielleicht auch mal was dazu sagen. Der Punkt ist, dass auf diese Fußnote damals gekommen ist über den Text von Mario Offenberg und dass dieser Text dann wieder im Zusammenhang mit anderen Texten veröffentlicht wurde. Es tut mir leid, ich kenne die anderen Texte nicht.
Natürlich kennt ihr die Texte. Ihr habt aus dem Text am Sonntag nachweisbar passagenweise vorgelesen.
Aus dem Text von Mario Offenberg, genau.
Nein, ihr habt aus dem Text vorgelesen, aus demselben Nordirland-Info von Marwan Elias.
Das stimmt nicht.
Da habt ihr dort nicht zitiert die Passagen über den Minotaurus-Verlag.
Wir haben dieses Nordirland-Info überhaupt nicht. Dieses Nordirland-Info, dass es da drin steht, wissen wir, dass es bei dem Text, den wir von Mario Offenberg haben, dabei steht, wo der veröffentlicht wurde.
Nein, ihr lügt. Ihr habt wörtlich zitiert aus dem Artikel von Marwan Elias, das ist nachweisbar, und darin wird bezeichnet Spehl als der beste Kenner des Zionismus. Ich habe keine Lust, mit Jonas zu telefonieren.
Ja. Tschüss. Das Problem hier ist auch, dass das in der Diskussion jetzt schlechterdings nicht festgestellt werden kann. Ich kenne weder den Artikel, noch habe ich jetzt wörtlich im Kopf, was ihr wörtlich gesagt habt. Von daher würde ich gucken, wir haben noch ein bisschen Zeit, uns an dem Material nochmal zu halten, was wir haben, nämlich das, was dann einige notwendige Bemerkungen zu diesem Verhältnis Bundesrepublik Deutschland, Palästina und Israel. Du hast dir das ja auch angehört, Tommy. Das war natürlich eine kurze Zusammenfassung von euch, eine sehr kurze Positionsnahme. Ich möchte das jetzt auch mal bewusst ausklammern, die Frage, ob das taktisch oder was immer war, weil auch sowas kann man schlecht widerlegen. Wäre jetzt die Frage, findest du da drin immer noch...
Ich finde diesen Punkt, dass diese Auseinandersetzung von dem Jochen so geführt wird, dass es keine Frage ist, war es vielleicht taktisch oder nicht, sondern dass diese Feststellung gemacht wird und dann darauf verwiesen wird, auch unter diesen Bedingungen, dass das eh so ist, dass es da Leute gibt, die antisemitisch sind, dass sie irgendwie eine Selbstkritik nur üben aus taktischen Gründen und dass diese Antisemiten dagegen Konsequenzen angesagt sind, finde ich eine eindeutige Aussage, die für mich was mit bestimmten Methoden zu tun hat, wie Leute diffamiert und niedergemacht werden sollen. Diese Art.
Also, du Jörg, du sagst immer, ich soll sagen, wie ist denn die inhaltliche Position, wie schätze ich das ein mit dem Antisemitismusvorwurf? Und bevor ich darauf eingehe, sage ich mir, solange in dieser Form diskutiert wird, habe ich Schwierigkeiten, überhaupt weiter zu diskutieren, weil ich denke, es bringt nichts. Und da habe ich jetzt speziell dich eben Jonas angesprochen, weil solange Kritikern nur vorgeworfen wird, sie wollten ja eigentlich was ganz, also beziehe ich jetzt auf mich, sie wollten was ganz anderes.
Hat dir das vorgeworfen?
Also hier hat dir Jonas das nicht vorgeworfen.
Hier hat mir das Jonas nicht vorgeworfen, aber ich sage es jetzt gerade nochmal in eurer Stellungnahme am 27.04. wörtliches Zitat. Immer wieder wird aus der Vergangenheit in Deutschland ein Zusammenhang geknüpft, der auf dem Rücken der palästinensischen Menschen ausgefochten werden soll. Und da steht zweierlei drin. Erstens, ich knüpfe einen Zusammenhang, der scheinbar gar nicht existiert. Und zweitens, er soll auf dem Rücken der palästinensischen Menschen ausgetragen werden. Subjektiv böse Absicht von mir.
Nein, der dann und ausgetragen
solange solche Sachen kommen, also habe ich keinerlei Lust mehr, weiter inhaltlich zu diskutieren.
Aber naja gut, ich hatte euch beide eingeladen, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, dass bei euch jetzt persönlich diese Unterstellung nicht so arg da sind, wollte deswegen auch nicht auf das alte Material zurückgreifen, wollte auch eigentlich irgendwie stringent diskutieren, ist auch nicht möglich. Jetzt ist nämlich nochmal ein Anruf oder eine Anruferin da, nehmen wir einfach rein, machen wir so weiter, ja? Du bist drauf, ja.
Ja, also ich war auch in der Studiobesetzung dabei und wollte noch zu dieser Stellungnahme der Nahostgruppe ein paar Sätze sagen. Also ich finde, dass diese alte Denkweise eigentlich voll wieder drin war in dieser Stellungnahme, auch wenn von dem Spiel sich distanziert wurde, was natürlich sehr leicht ist, da ganz offensichtlich antisemitische Stereotype benutzt, aber auf die zentralen Vorwürfe die eigentlich denen gegolten haben, die die Argumente von dem Spiel bereitwillig aufgegriffen haben, ist wieder voll vorbeigegangen worden. Zum Beispiel war man sich in dieser Diskussion ja drüber einig, Spiel samt den Leuten aus der Nahostgruppe, dass der Staat Israel faschistische Tendenzen aufzuweisen hat. Zum Beispiel war man sich drüber einig, dass die Diskussion
das über
Auschwitz
daran?
Offiziell dem Zionismus dient. Also der Spiel hat es mit der fünften zionistischen Kolonne funktioniert. Dann wurde
wer war da drin
das
einig
Argument
mit Spiel?
Aufgegriffen, dass Israel ja wohl auch ein Verursacher dieses neuen Antisemitismus sei. Also wieso
wer hat
es
gesagt,
kriegt ihr es nicht fertig, euch von diesen Aussagen, die so einfach nicht stehen bleiben können, weil sie eben diese Grenze, wo der Antisemitismus, wo der Antizionismus in Antisemitismus umschlägt, ganz genau bezeichnen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Mai 1991.
Ja, ich habe dir gesagt, Jörg, so auf dem Level irgendwie die Diskussion zu führen, wo jemand anruft und sagt, das und jenes ist behauptet und gesagt worden und da gab es die Übereinstimmung. Es tut mir leid, das sind irgendwie, ja.
Ich weiß nicht, was du jetzt als das Level der Diskussion bezeichnest. Es geht doch genau um diesen Punkt, dass ja, erstens das niemand erkennen wollte erst und Wochen später so langsam entdeckt wird, dass vielleicht der kleinbürgerlich oder reaktionär sei das Spiel und schließlich vielleicht doch die Grenze zum Antisemitismus.
Kann ich dir bloß kurz dazu sagen, es ist wirklich dieser Punkt, der kommt permanent, wir hätten irgendwie nach eurer Studiobesetzung darauf reagiert und dann wird sagt gestern Elfi wieder, wir hätten es doch, wir seien so verschworen genug gewesen, es dann doch vorher zu machen und was vorzubereiten und irgendwie ist mir auch nicht so ganz klar, was ihr jeweils aussagen wollt. Tommy hat vorhin gesagt, irgendwie so spät kommt diese Stellungnahme dazu. Ich habe mit Tommy relativ früh darüber diskutiert, nachdem ich, der Punkt war, dass wir diesen Text ziemlich lange auch nicht hatten. Auch nach der zweiten Runde habe ich den erst eine Weile später von Tommy gekriegt. Es war abgemacht, dass ich den haben wollte, um da drin nachzugucken. Und nachdem dieser Text bei uns bekannt war, gab es Auseinandersetzungen mit Tommy. Und Tommy, ich bitte dich wirklich mal, sowas auch zu benennen und zu sagen, diese verschiedenen Diskussionen, die es zwischen uns gab, wo wir uns darum gestritten haben und wo es auch klare Äußerungen zum Spiel von uns gab. Zu diesen antisemitischen Klischees, zu den sexistischen Klischees, zu diesem ganzen Sermon, der in diesem Text auftaucht. Da.
Nachdem wir zusammen, also zu zweit diskutiert hatten, kam deine Stellungnahme mit Christian, ja, und die hat mich daraufhin geärgert.
Also gut, wir müssen das jetzt leider an der Stelle abbrechen, weil die Internationalismus-Redaktion nach uns auch wartet. Es ärgert mich jetzt schon etwas, weil heute Mittag sah das alles etwas produktiver aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich befürchten muss, dass es am Mittwoch um diese alten Geschichten geht und nicht mal konkret an Inhalten des mehr festgemacht wird, wo denn jetzt in euren Stellungnahmen Antisemitismus ist oder nicht, dann muss ich sagen, befürchte ich das Schlimmste für die Diskussion, aber wie gesagt, so scheint im Moment der Stand zu sein. Ich gebe damit zurück in das Hauptstudio und lade alle nochmal recht herzlich ein am Mittwoch 19.30 Uhr ins Walzee auf die Mitgliederversammlung, wo es genau um dieses Thema in welcher Form auch immer gehen wird.
Die Internationalismusredaktion wartet schon auf uns, deswegen lassen wir die Veranstaltungshinweise ausfallen, aber am Freitag gibt es ein Fest in der Wagenburg in Lehen, Freitagabend. Dreieckland.
Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rougher every time.
We come and rougher, we come and rougher.
We're coming rougher every time.
Hey, 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 hey.
We're coming rougher every time.
Emigrada, emigraniada. Emigrada, emigraniada. Emigrada, emigraniada.
We're coming rougher every time. In corridors full of tear gas, our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka, flashed down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time.
We're coming rougher, we're coming rougher.
We're coming rougher every time.
Hey, 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 hey.
We're coming rougher.
faded and quickly jaded. To them we got nothing to say. Are emigrada, emigraniada. For them it's Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we come and rougher every time.
We come and rougher, we come and rougher.